ARD.
Manchmal ist es ein einziger Satz, der hochfliegende Hoffnungen hart aufschlagen lässt auf dem Boden der Realität. Wer also nach den ungleichen Gipfeln in Alaska und Washington schon von einem baldigen Friedensgipfel zwischen dem Aggressor Russland und der überfallenen Ukraine träumte, wer europäische Bodentruppen, womöglich doch unterstützt durch die USA, schon als Teil einer Sicherheitsgarantie sah, der wurde von Russlands Außenminister Sergei Lavrov unsanft zurückgeholt aus der Welt des Wunschdenkens. Mit diesem einen Satz: Ausländische Truppen in der Ukraine sind völlig inakzeptabel. Wie zynisch das für die ukrainische Zivilbevölkerung klingen muss, für die erschöpften Soldaten, für die Menschen in den vom russischen Militär besetzten Gebieten. Ausländische Truppen in der Ukraine sind also völlig inakzeptabel für Russland und seinen Machthaber Wladimir Putin. Und damit herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Freitag, der 22. August, und wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Und wollen uns nicht gleich zu Beginn dem Vorwurf aussetzen, wir hätten Lavrovs Njet zu europäischen Bodentruppen als Teil einer künftigen Friedenssicherung aus dem Zusammenhang gerissen, Astrid. Russland seit mehr als zwei Jahrzehnten amtierender Außenminister sagte, an die Adresse des Westens gerichtet:
Wir können uns nicht damit einverstanden erklären, dass uns vorgeschlagen wird, Fragen der kollektiven Sicherheit ohne die Russische Föderation zu lösen. Das wird nicht funktionieren. Wir haben bereits mehr als einmal erklärt, dass Russland seine Interessen nicht überbewertet, aber wir werden unsere legitimen Interessen entschlossen und konsequent durchsetzen. Und ich bin sicher, dass man im Westen und vor allem in den Vereinigten Staaten sehr wohl versteht, dass eine ernsthafte Diskussion über Sicherheitsfragen ohne die Russische Föderation eine Utopie ist, ein Weg, der nirgendwo hinführt.
So sieht man im Kreml die Lage. Aber sind die Moskauer Muskelspiele nur ein Bluff? Hat sich Russlands Machthaber bei dem Versuch, US-Präsident Trump für die Erreichung seiner Kriegsziele einzuspannen und aus der transatlantischen Allianz herauszulocken, verkalkuliert? Das und mehr wollen wir im Schwerpunkt dieser Ausgabe vertiefen mit der russlandkundigen Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Aber bleiben wir noch kurz bei Sergei Lavrov, Astrid, denn es ist ja nicht so, als hätte man im Kreml keinen Gegenvorschlag im Hinblick auf künftige Sicherheitsgarantien. Was wäre denn Putins Plan?
Da muss man zunächst sagen, dass Moskau die Garantien ja auch für die eigene Sicherheit verlangt. Denn als einen der Kriegsgründe wird seit Jahren von einer drohenden Gefahr gesprochen, die von der Westannäherung der Ukraine ausgehe. Der Kreml beharrt auf seiner Forderung, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für immer auszuschließen. Und zu Putins Vorstellung von Sicherheitsgarantien: Er will die Vetomächte der Vereinten Nationen als Garanten der ukrainischen Sicherheit, also die 5 ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, Russland selbst, China, die USA, Frankreich und Großbritannien. Aber das hatten die Russen ja schon mal vorgeschlagen, Stefan.
Ja, 2022, wenn ich richtig erinnere, bei den ersten russisch-ukrainischen Gesprächen in Istanbul. Daraus wurde dann allerdings nichts. Die Ukraine lehnte die Idee ab, weil Russland, wie bei den UN, auf einem Vetorecht bestanden hatte. Moskau oder das befreundete Peking hätten also bei einem erneuten russischen Angriff auf die Ukraine die anderen Garantiemächte vom Eingreifen abhalten können. In Kiew sah man das nicht als fairen Vorschlag. Aber die aktuelle Debatte über Sicherheitsgarantien und was europäische Staaten dazu beitragen könnten, ist ja auch nicht gerade langweilig. Lass mich raten, Astrid, alle sind sich einig und sprechen mit einer Stimme.
Das wäre mal etwas Neues, aber dem ist, wie kaum anders zu erwarten, nicht so. Aber bevor wir auf die verschiedenen Positionen gucken wollen, würde ich gerne noch mal verdeutlichen, was mit Sicherheitsgarantien eigentlich gemeint ist. Denn diese Garantien können ganz unterschiedlich aussehen. Das kann die militärische Unterstützung sein, die Lieferung von Waffen und besserer Ausrüstung, Bereitstellung von Geheimdienstinformationen, Beistandsverpflichtungen bis hin zum Einsatz Einsatz von Truppen in der Ukraine, also eine Militärpräsenz. Und der größte Schutz aus Sicht der Ukraine wäre sicherlich ein Beitritt zur NATO und die damit verbundene Beistandspflicht nach Artikel 5, der übersetzt heißt, ein Angriff auf einen Bündnispartner gilt als ein Angriff auf alle. Zu diesem Beitritt wird es aber nicht kommen, unter anderem auch, weil US-Präsident Donald Trump das ausgeschlossen hat. Was derzeit diskutiert wird, sind an Artikel 5 angelehnte oder ähnliche Sicherheitsgarantien. Wie genau die jetzt aussehen könnten, wie stark die wären, das ist aber noch unklar. Und im Fokus der öffentlichen Debatte steht derzeit vor allem der Einsatz von europäischen Friedenstruppen in der Ukraine, was erstens Russland, wie du eingangs, Stefan, gesagt hast, vehement ablehnt, wofür es zweitens erst einen Friedensschluss geben müsste und was drittens mit vielen Fragen verbunden wäre. Denn welchen Auftrag hätte eine solche Truppe eigentlich? Wo würde sie genau in der Ukraine eingesetzt werden? Vermutlich ja eher im Hinterland und nicht in vorderster Linie. Das alles müsste noch geklärt werden.
Dennoch, die Diskussion darüber ist schon in vollem Gange. Wie sehen das denn die Länder?
Wie du dir vorstellen kannst, ganz unterschiedlich. Laut einem Bericht von Bloomberg sollen angeblich etwa 10 europäische Länder bereit sein, Truppen zu schicken. Bekannt ist, Großbritannien und Frankreich können sich das vorstellen. Auch Litauens Präsident Nauseda hat den Finger zwischenzeitlich gehoben. US-Präsident Trump hatte in einer Aufzählung vor einigen Tagen ja auch Deutschland erwähnt. Aber wir wissen, wie die Diskussion gerade läuft, wie unpopulär eine Entsendung auch in der Bevölkerung wäre. Für Bundeskanzler Friedrich Merz steht mit Blick auf die Sicherheitsgarantien erstmal grundsätzlich fest.
Völlig klar ist, dass ganz Europa sich daran beteiligen sollte. Es geht ja hier nicht nur um das Territorium der Ukraine, es geht um die politische Ordnung Europas. Und dass wir daran auch als Bundesrepublik Deutschland ein hohes Interesse und eine hohe Verantwortung haben, uns zu beteiligen, ist für mich klar.
Ob dazu allerdings auch ein Einsatz der Bundeswehr gehört, ist aus Sicht von Merz zu früh zu beantworten. Und Stefan, dieses zu früh, das hört man auch von anderen Politikern. Und es gibt Versuche, wie zum Beispiel von CDU-Fraktionschef Spahn, die Debatte darüber abzubinden. Das gelingt allerdings aus meiner Sicht mäßig. Das ist eine Diskussion, die sicherlich noch heftig werden kann, die auch spalten kann. Wir sehen innerhalb der Koalition, aber auch innerhalb der CDU keine geschlossene Linie. Die Opposition mit AfD, BSW und Linkspartei, die hat ihre Ablehnung schon deutlich gemacht. Und der Linke Jan van Aken hat stattdessen eine UN-Blauhelm-Mission ins Spiel gebracht, die aber im Moment nicht groß zur Debatte steht. Es gibt auch Stimmen wie die des Wehrbeauftragten Henning Otte, die warnen, die Bundeswehr wäre mit einem solchen Einsatz überfordert, wenn also Soldaten in die Ukraine geschickt werden würden. Wobei manche Experten auch der Meinung sind, wenn es schon eine Friedenstruppe geben sollte, dann kommt Deutschland nicht umhin, sich zu beteiligen.
Soweit Deutschland. Und wie sieht es in den anderen Ländern aus?
Es gibt ein Nein zu Bodentruppen aus unter anderem Italien und Polen. Die Regierung in Warschau hat darauf verwiesen, dass man die NATO-Ostflanke ja bereits mit mehr als 5000 Soldaten schützt. Schweden ist bereit, Frieden in der Ukraine durch Luftraumüberwachung und vom Meer aus zu sichern. Das auch unter Bedingungen. In einem Papier der Stiftung Wissenschaft und Politik von Januar ist die Rede von 150.000 Soldatinnen und Soldaten, die für eine glaubwürdige militärische Absicherung nötig wären. Ob die europäischen Länder die für eine Friedenstruppe zusammenbekämen, das ist fraglich. Auf jeden Fall ist das eine Größenordnung, die für die europäischen Länder sicherlich schwer zu stemmen wäre. Und es kommt auch auf die USA an. Denn ohne eine verbindliche Beteiligung würde ein Einsatz europäischer Bodentruppen nach Einschätzung von Militärexperten sehr viel riskanter werden.
Nach dem Gipfel in Washington am Montag sprach NATO-Generalsekretär Mark Rutte ja von einem Durchbruch, der alles ändere, weil Trump zugesagt habe, dass sich die USA an Sicherheitsgarantien beteiligen. Wir hatten bereits am Dienstag in unserer Ausgabe gesagt, das ist alles eigentlich eher vage. Daran hat sich nichts geändert, Astrid.
Nein, und ich habe diese Woche auch so wahrgenommen, dass man jeden Tag ein Stück mehr vom Umfang der Sicherheitsgarantien in Washington abgerückt ist. Nach dem Gipfeltreffen hat Trump gesagt, auch wir, die USA, tragen sie mit. Aber wir setzen keinesfalls US-Soldaten in der Ukraine ein. Bei Fox News hat er erklärt,
Sehen Sie, wenn es um Sicherheit geht, sind die europäischen Staats- und Regierungschefs bereit, Leute vor Ort einzusetzen. Wir sind bereit, ihnen dabei zu helfen, insbesondere wahrscheinlich aus der Luft, denn niemand sonst verfügt über das, was wir haben.
Was Luftunterstützung genau heißt, das hat er nicht näher definiert. Eine Sprecherin des Weißen Hauses hat dann klargestellt, Trump habe dies als Option und Möglichkeit gemeint. Und dann kam Vizepräsident J.D. Vance, der betonte, die Europäer werden den Löwenanteil tragen müssen. Es sei schließlich ihr Kontinent, ihre Sicherheit. Und Trump habe sehr deutlich gemacht, dass sie mehr Verantwortung übernehmen müssen.
The Europeans are going to have to take the lion's share of the burden. It's their continent, it's their security. And the president's been very clear, they're going to have to step up here.
Also Stefan, um das nochmal zusammenzufassen, die Hauptlast werden die Europäer tragen müssen. Wie viel die USA am Ende beizutragen bereit sind, wie sehr man sich auf sie verlassen kann, das ist unklar. Die britische Times berichtet übrigens, dass die Europäer von den USA forderten, amerikanische Kampfjets nach Rumänien im Rahmen der US-Sicherheitsgarantie zu senden.
Bei diesem Gipfel in Washington war ja auch die Rede von einem baldigen, direkten Treffen von Putin und Zelensky. Astrid, ist das realistisch?
Ich glaube, so schnell wird das nicht passieren. Es sieht jedenfalls nicht danach aus, dass Russland an einem solchen Treffen wirklich interessiert ist, sondern vielmehr versucht auszuweichen. Aus Moskau hieß es, man sei zwar bereit, Gespräche in jedem Format zu führen und die Ebene der Delegationen anzuheben, also frei übersetzt, wichtigere Leute zu schicken als die, die bei den Gesprächsrunden in Istanbul dabei waren. Aber ein Treffen von Putin und Zelensky müsse sorgfältig vorbereitet werden und Höhepunkt solcher Verhandlungen sein. Und der Kreml hat Kiew unterstellt, an einem langfristigen Frieden nicht interessiert zu sein.
Was höhnisch klingt, in Kiew jedenfalls. Auf der anderen Seite hat Zelensky Moskau vorgeworfen, den Krieg nicht beenden zu wollen.
Ja, und falls also nach Alaska und Washington irgendwo ein Fünkchen Hoffnung aufgeflammt sein sollte, dass es bald zu einem Treffen und womöglich zu einem Schritt Richtung Frieden in der Ukraine kommen könnte, dann würde ich sagen, ist das schnell wieder erloschen. Interessant wird zu sehen sein, wie US-Präsident Trump darauf reagiert, wenn er merkt, dass der große Empfang in Alaska für Putin nicht die erhoffte Wirkung gebracht hat. Trump hat mit Blick auf einen Frieden am Donnerstag gesagt, dass wir in den kommenden 2 Wochen auf die ein oder andere Weise mehr wissen werden. Nach Ablauf dieser Zeit müsse vielleicht ein anderer Ansatz verfolgt werden, was auch immer das heißen mag bei einem US-Präsidenten, der Russland mal mit Sanktionen droht und dann Putin wieder den roten Teppich ausrollt. Irgendwie, Stefan, drehen wir uns im Kreis, ist zumindest mein Eindruck. Unabhängig davon, wann und ob solch ein Treffen überhaupt stattfinden wird, wird schon über den Ort spekuliert. Die Schweiz ist im Gespräch, Österreich, die Türkei und auch Budapest. An den Ort hat die Ukraine allerdings schlechte Erinnerungen. 1994 erhielt die Ukraine dort im Rahmen des Budapester Memorandum von den USA, von Russland und Großbritannien Zusicherung ihrer territorialen Integrität im Austausch dafür, dass die Ukraine ihre Atomwaffen abgibt. Nun ja, wir wissen, was daraus geworden ist.
Und während die Welt über 2er- oder 3er-Treffen über Sicherheitsgarantien und einen Friedensschluss spekuliert, schafft Putin weiter Fakten.
Zumindest lässt er seine Streitkräfte weiter vehement angreifen. In der Nacht zum Donnerstag hat Russland laut dem Institute for the Study of War den 3rdgrößten Angriff des Krieges gegen die Ukraine gestartet und mehr als 570 Drohnen und 40 Raketen abgefeuert. Ein Großteil davon wurde laut dem ukrainischen Präsidenten Zelensky abgewehrt. Ziel war diesmal vor allem der Westen der Ukraine. In Lviv starb ein Mensch, mehrere wurden verletzt und in der westukrainischen Region Transkarpatien wurden die Lagerhallen eines US-Elektronikherstellers zerstört.
Aufgrund russischer Angriffe in der westlichen Ukraine war auch das Nachbarland Polen alarmiert. Was war da los?
Dort waren kurzzeitig Flugzeuge unter anderem der polnischen Luftwaffe und von verbündeten Staaten im Einsatz, um den eigenen Luftraum zu schützen. Am Mittwoch war nach Angaben der polnischen Regierung eine Drohne des russischen Militärs in einem Maisfeld in Ostpolen eingeschlagen. In den vergangenen Tagen hat die russische Armee nach Angaben aus Moskau außerdem 3 weitere Ortschaften im Osten der Ukraine erobert, in der Region Donetsk und in der Region Dnipropetrovsk, wobei, das sei immer dazu gesagt, sich die Angaben meist nicht unabhängig überprüfen lassen.
Besonders hart umkämpft ist ja nach wie vor die strategisch wichtige Stadt Pokrovsk.
Und hier soll es erfolgreiche ukrainische Gegenangriffe gegeben haben, die laut dem Institute for the Study of War vor allem den Nachschub der russischen Armee in Fokus nehmen. Es sei, so der ukrainische Armeechef, gelungen, 6 Ortschaften in der Region zurückzuerobern, auch dank der Hilfe weiterer Einheiten, die das ukrainische Militär vor wenigen Tagen in die Region geschickt hatte, um die vorrückenden russischen Einheiten zu stoppen. Wie nachhaltig das ist, Stefan, das wird man sehen. Die Ukraine, auch noch mal darauf geguckt, hat ihre Angriffe auf russische Infrastruktur seit Anfang August verstärkt und aktuell erneut die russische Erdölpipeline Druzhba mit Drohnen angegriffen. Das ist eine Pipeline, durch die Öl Richtung Ungarn und die Slowakei fließt. Diesmal galt der Angriff der Pumpstation Unetscha mit der Folge, dass der Transport von Öl unterbrochen ist. Und das wird das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen der Ukraine und Ungarn sicher nicht verbessern. Ungarns Außenminister sprach auch von einem Angriff auf die Energiesicherheit seines Landes. Präsident Zelensky hat noch betont, die Ukraine müsse sich aus dem Zustand der ständigen Verteidigung lösen und selbst aktiv zum Angriff übergehen und Druck auf Russland ausüben. Und um die Abhängigkeit von Verbündeten zu verringern, will die Ukraine ihre Waffenproduktion steigern. Sie hat laut Zelensky erfolgreich eine neue Langstreckenrakete namens Flamingo getestet. Die Reichweite liegt bei 3000 Kilometern. Die Massenproduktion soll bis Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres losgehen.
Ja, danke Astrid. Die Entwicklung und Scheinentwicklung der letzten Tage und Wochen haben für viel Aufregung gesorgt, nähren inzwischen auch wild ins Kraut schießende Spekulationen über angebliche Verhandlungsfortschritte. Höchste Zeit, das mal in Ruhe zu sortieren, mit Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Frau Fischer.
Ich freue mich sehr, hier zu sein, Herr Niemann. Vielen Dank.
Ich mag mich täuschen, aber ich habe den Eindruck, die öffentliche Debatte nach dem Trump-Putin-Treffen und dem sogenannten Supergipfel mit Zelensky im Weißen Haus ist vor allem von Wunschdenken geprägt, von der Sehnsucht nach Fortschritt auf dem Weg zum Frieden. Wo stehen wir denn aus Ihrer Sicht wirklich?
Also aus meiner Sicht sind das letztendlich alles Simulationen von Verhandlungen, genauso wie die direkten russisch-ukrainischen Gespräche im Mai und Juni, wo es ja ein paar Fortschritte im humanitären Bereich gab, aber sonst eben keinerlei Bewegung hin zu einem Waffenstillstand oder gar einem Frieden. Und diese Simulationen setzen sich jetzt auf höherer internationaler Ebene fort. Also ich sehe keine Fortschritte. Ich sehe im Gegenteil wachsenden Druck, vor allen Dingen oder immer wieder wachsenden Druck auf die Ukraine von Seiten der USA. Und ein russisches Regime, das seinen Angriffskrieg mit aller Gnadenlosigkeit fortführt.
Trumps roter Teppich für Putin-Empfang in Alaska, ich nenne ihn mal so, der wirkte ja, als hätte der US-Präsident sich endgültig auf Russlands Seite geschlagen. Nach dem Washington-Gipfel feierten manche die Europäer dann dafür, Trump wieder an Bord geholt zu haben. Was stimmt denn jetzt?
Also ich glaube, man sollte im Hinblick auf Trump nie etwas feiern und auch den Begriff endgültig nicht verwenden. Es ist tatsächlich so, dass Trump in dieser Nacht von Freitag auf Samstag in Alaska Bilder produziert hat, die eine internationale Rehabilitation Putins bedeuteten. Und das war ein riesiger Erfolg für die russische Seite, für den russischen Aggressor. Gleichzeitig hat der Gipfel aus russischer Perspektive durchaus gemischte Ergebnisse erbracht. Also es war kein durchgängiger Triumph, aber eben diese internationale Rehabilitation war in jedem Fall sehr positiv für das russische Regime. Und es ist auch so, dass Präsident Zelensky und die europäischen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen es am Montag geschafft haben, sozusagen das Schlimmste zu verhindern. Aber auch das ist nicht endgültig. Und ich glaube, worüber wir uns klar sein müssen, also es gab gute Bilder von Zelensky und Trump im Weißen Haus am Montag, die sich auch sehr stark abgesetzt haben von dem, was am 28. Februar diesen Jahres im Weißen Haus passiert ist. Also dieses Debakel, dieses Treffen zwischen Trump-Vance und Zelensky, wo der amerikanische Präsident und sein Vize den ukrainischen Präsidenten zusammengebrüllt haben letztendlich. Das hat sich nicht wiederholt. Und das ist positiv, aber auch das ist nicht endgültig. Und ich glaube, worüber man sich klar sein muss, ist, dass dieser amerikanische Präsident in jedem Fall eine tiefliegende Sympathie für Wladimir Putin hat, also für den russischen Machthaber und Diktator. Und wir müssen damit rechnen, dass das immer wieder hervortritt. Ja, egal, welche Schwankungen er in der Zwischenzeit vollzieht. Also wir sprechen jetzt am Freitag. Gestern am Donnerstag hat er ja auf seinem Netzwerk Truth Social einen Post abgesetzt, wo er die Ukraine mehr oder weniger auffordert, Russland intensiver anzugreifen. Ja, das ist dann wieder so ein Schwenk und dann morgen kommt vielleicht der nächste Schwenk, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass es in jedem Fall ein Ungleichgewicht gibt in seiner Perspektive zwischen einerseits dem, was er in Putin sieht und dem, was er in Selenskyj sieht. Und ich denke, das wird auch sehr deutlich darin, also es ist auch am Freitag respektive Montag klar geworden, Putin kriegt den roten Teppich ausgerollt, Trump steht da, applaudiert ihm. Das ist schon eine ganz andere Herangehensweise als selbst dieses positive Treffen, das er mit Selenskyj dann hatte am Montag im Weißen Haus.
Aber können Sie aus den vielen Spurwechseln und Richtungswechseln der Trump-Politik irgendeine Russland-Strategie ablesen? Also es ist ja eine 180 Grad andere Richtung als die Russland-Politik von Joe Biden, also jetzt mit Blick auf die Beendigung des Ukraine-Krieges, richtig?
Das ist in der Tat eine 180-Grad-Wendung und Trump selbst hat sich ja in der Zwischenzeit auch schon mehrmals ja auch um 180 Grad gedreht. Also wenn man sich anschaut, wie bereitwillig er zum Beispiel während des Treffens mit Putin seine eigene Forderung nach einem bedingungslosen Waffenstillstand aufgegeben hat, aus dem Treffen herauskam und gesagt hat, ach naja, Waffenstillstand ist eigentlich nicht so wichtig, wir wollen gleich Frieden machen. Das ist eine 100-prozentige Übernahme des russischen Propagandanarrativs. Es ist eine 180-Grad-Drehung seiner eigenen Position. Und natürlich hat alles, was er getan hat seit seiner Inauguration im Januar diesen Jahres, die Biden-Politik komplett konterkariert. Das ist richtig und das betont er ja auch immer. Wie gesagt, wir müssen einfach davon ausgehen, dass das so weitergeht. Und das hat schon enormen Schaden angerichtet aus ukrainischer und europäischer Perspektive. Und es wird weiter die Hauptaufgabe sein, auch der europäischen Staaten, hier so strategisch wie möglich und systematisch wie möglich Schadensbegrenzung zu betreiben.
Joe Biden hatte ja immer klar signalisiert, eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und den USA könne es nur geben, wenn der Krieg in der Ukraine beendet werde. Donald Trump signalisiert, eine Normalisierung der Beziehungen und auch Geschäftsbeziehungen ist möglich, ohne irgendwelche Bedingungen zu erfüllen. Was heißt das für die Ukraine?
Also ich würde das erstmal jetzt vor dem Hintergrund des Alaska-Treffens so ein bisschen relativieren, denn tatsächlich ist es ja so, dass Putin da mit wirtschaftlicher Verstärkung hingeflogen ist. Er hat seinen Finanzminister mitgenommen, er hat Kirill Dmitriev dabei gehabt, der ja vorher auch schon der russische Wirtschaftsinteressen vertritt und der vorher auch schon in diese Gespräche und Verhandlungen involviert waren, die mit den USA liefen, seit Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist. Und am Ende haben diese Wirtschaftsvertreter an den Gesprächen überhaupt nicht teilgenommen und es ist eben nicht zu dem gekommen, was man auf russischer Seite mit Sicherheit erhofft hat, nämlich, dass es gelingt, die Beziehungen über diesen Gipfel so weit zu normalisieren, dass die Themenpalette aufgefächert wird und zum Beispiel wieder über wirtschaftliche Beziehungen, möglicherweise auch Aufhebung der Sanktionen gesprochen wird, ohne dass die Ukraine da eine Rolle spielt. Das ist nicht gelungen und das ist erstmal aus ukrainischer und auch aus europäischer Perspektive positiv, würde ich sagen. Also das würde ich vorsichtig positiv einschätzen gleichzeitig und das führt zu dem zurück, was ich eben schon gesagt habe. Ja, ist die Gefahr immer da, dass Trump sich irgendwann dann eben doch aus einer Laune heraus, er hat ja viele Launen, also aus einer Laune heraus entschließt, die zum Beispiel Sanktionen aufzuheben, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, obwohl Russland keine Zugeständnisse im Hinblick auf seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gemacht hat. Mit diesem Risiko muss man immer rechnen und damit setzt sich tatsächlich, also das ist sozusagen der transatlantische Bruch, mit dem wir seit Frühjahr diesen Jahres umgehen müssen, dass aus europäischer Perspektive weiterhin ein für die Ukraine günstiges Ende des Krieges die Voraussetzung für jede Form von Wiederannäherung, Normalisierung oder wie auch immer man das nennen will, der Beziehungen mit Russland ist. Und die USA haben sich unter Trump davon tatsächlich teilweise abgesetzt. Und man muss damit rechnen, dass diese Absetzung irgendwann komplett wird.
War Wladimir Putin aus Ihrer Sicht dann erfolgreich mit der aus Moskau betriebenen Spaltung des Bündnisses? Das spielt ja Russland in die Karten, richtig?
Das ist absolut innerhalb des russischen Skripts, das ist richtig, also des russischen Drehbuchs. Und tatsächlich ist es ja so, dass Russland diesen Angriffskrieg, diesen heißen konventionellen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Aber der russische Krieg im Grunde genommen ein systemischer ist gegen die westliche Welt, gegen alles, was mit Demokratie und Liberalismus im internationalen System zu tun hat. Und die Spaltung des transatlantischen Bündnisses, die Zurückdrängung der NATO, die Schwächung dessen, was man früher in Russland kollektiven Westen genannt hat, das ist eines der Hauptziele dieser russischen Politik. Und insofern, ja, kann man sagen, dass mit Trump das Putin-Regime auf diesem Weg ein Stück weitergekommen ist. Und das ist etwas, was aus meiner Perspektive sehr, sehr wichtig ist und was ich auch immer wieder zu erklären versuche. Ich denke, es geht aus Moskauer Perspektive nicht um eine Normalisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen im Sinne einer Rückkehr zu irgendeiner Form von Partnerschaft, sondern Donald Trump ist letztendlich ein Werkzeug, mit dem das Putin-Regime jetzt unter anderem eben erreichen will, worauf es hinsteuert, nämlich eine postwestliche, multipolare Weltordnung, in der Russland dann als das auftritt, als was Putin und seine Umgebung es sehen wollen, nämlich eine Großmacht mit uneingeschränktem Einfluss in der eigenen geografischen Einflusszone, die sich eben nicht irgendwie limitieren muss, weil es einen Westen gibt, der dagegen Widerstand leistet. Ja, also Trump ist viel mehr ein Werkzeug als ein wirklicher Partner und genauso wird er auch zum Beispiel im russischen außenpolitischen Diskurs behandelt. So ist der Mediendiskurs in Russland. Und das ist etwas, was man, glaube ich, in den USA und in Washington im Weißen Haus bis heute nicht verstanden hat.
Obwohl es keine heimliche Strategie ist, man konnte sie ja bei Sergei Lavrov auf seinem Sweatshirt ablesen, wo in kyrillischen Buchstaben UdSSR drauf stand. Wir sollten solche Signale ernster nehmen, oder?
Naja, ich meine, dieses Sweatshirt war natürlich auch eine Provokation, das war auch eine Spielerei. Aber ja, natürlich, sowas muss man ernst nehmen. Das war allerdings auch nicht überraschend, denn das ist letztendlich einfach die russische Linie. Und die russische Seite ist extrem konsequent, was das anbelangt. In ihren Botschaften, also wenn man die russische Politik über die letzten Jahre und auch seit Beginn der Vollinvasion beobachtet hat, dann kann man das ohne Probleme dechiffrieren. Das Problem ist, dass die amerikanische Administration diese Expertise einfach nicht hat und sie auch nicht annimmt. Es gibt natürlich in den USA Menschen, die das verstehen und die es auch erklären können und die auch dabei helfen könnten, diese russische Bildsprache und auch die Semantik, die Botschaften, die Putin und seine Schergen senden, zu dechiffrieren. Aber die Trump-Administration zieht diese Menschen eben nicht heran, sondern sie verlässt sich auf Figuren wie Steve Witkoff und andere. Und naja, dass die Missverständnisse, die dann passieren, sind eben das Ergebnis dieser expertisefreien Diplomatie.
Man könnte es Dilettantismus nennen, was Sie beschreiben. Dann ist doch auch die Vorstellung, Putin könne Interesse daran haben, Selenskyj persönlich zu treffen, eigentlich eine Illusion. Putin würde doch Selenskyj mutmaßlich nur sehen wollen, wenn der nach Moskau kommt, um die Kapitulation zu unterschreiben, oder?
Ja, genau. Also Putin hat absolut kein Interesse daran, Selenskyj zu treffen. Die russische Seite spricht Selenskyj seit Beginn letzten Jahres, also seit Frühjahr 2024, sowieso die Legitimität ab. Hat immer wieder betont, dass Selenskyj und seine Regierung keine akzeptablen Partner sind für den Abschluss eines, ich setze es immer in Anführungszeichen, ja, eines Friedensabkommens nach russischem Design. In den letzten Wochen ist mehrmals betont worden, dass unter dem Druck dieser Trumpschen, wieder in Anführungszeichen, Friedensdiplomatie, ist immer wieder betont worden, dass man zwar mit Selenskyj verhandeln könne, dass aber der Abschluss eines Friedensabkommens, die Unterzeichnung mit einer neuen, in Anführungszeichen legitimen, ukrainischen Führung passieren müsse. Also insofern gibt es überhaupt kein Interesse auf der russischen Seite und bei Putin auf ein solches bilaterales Gipfeltreffen oder auch das trilaterale Gipfeltreffen, das Trump ja gleich im Anschluss angekündigt hat. Das geht auch zurück auf eine viel längere Entwicklung. Also Selenskyj ist 2019 gewählt worden, seit Mai 2019 ist er im Amt. Und Selenskyj hat immer versucht, den direkten Kontakt mit Putin herzustellen und Putin ist dem immer ausgewichen. Die beiden haben sich nur einmal direkt getroffen, das war im Dezember 2019 in Paris. Das war noch im Kontext des Normandie-Formats, also der alten Verhandlungsformate von 2014 bis 2022, danach nie wieder. Und Putin hat seit Beginn der Vollinvasion das Treffen mit Selenskyj immer vermieden, immer verweigert. Und die russische Position dazu war ein direktes Treffen. Der Staatsführer wird erst stattfinden, wenn die Ukraine die russischen Bedingungen akzeptiert hat. Das war im Frühjahr 2022 so und das ist jetzt so. Und jetzt kommt eben hinzu, dass Russland Selenskyj die Legitimität abspricht und darin verpackt seine eigene Forderung nach, in Anführungszeichen, Neuwahlen in der Ukraine und damit eben einem russlandfreundlichen Regimewechsel transportiert. Das ist die Situation und daran wird sich aus meiner Sicht auch nichts ändern.
Das heißt doch aber, dass Putin erfolgreich und geschickt Trump signalisiert hat, er hätte Interesse an einem Treffen und in Wahrheit hat er keins, richtig?
Also das mit dem Treffen ist, glaube ich, ein bisschen diffiziler, weil Trump tatsächlich aus dem Treffen in Alaska rauskam und dann ja auch aus dem Telefonat am Montagabend während des Treffens mit Selenskyj und den europäischen Staatschefinnen und Chefs mit der Vorstellung, dass Putin ihm gesagt hätte, er sei bereit, Selenskyj zu treffen. Und das ist seitdem sowohl von Ushakov, also von Putins außenpolitischen Berater, als auch von Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, mehrmals relativiert worden. Also die russische Seite hat das im Grunde genommen sofort korrigiert. Ushakov hat davon gesprochen, dass es denkbar wäre, weitere bilaterale Treffen zu haben, möglicherweise auf einem etwas höheren diplomatischen Niveau, als das bislang der Fall war. Und Lavrov hat klipp und klar gesagt, dass also es ist auch wieder eine Chiffre, ne? Die russische Seite sagt dann, und das hat Lavrov zweimal wiederholt, glaube ich, seit Montag, dass ein Gipfeltreffen nur stattfinden kann nach sehr guter Vorbereitung. Und das heißt, übersetzt, wenn die Ukraine bereit ist, die russischen Positionen und Maximalforderungen anzuerkennen. Ja, also das hat man sehr schnell wieder relativiert. Was Putin Trump erfolgreich ins Ohr gesetzt hat, erstmal bei dem Treffen in Alaska, war dieses russische Propagandanarrativ davon, dass man keinen Waffenstillstand wolle, sondern dass eine Lösung nur herbeigeführt werden könne über die Beseitigung der sogenannten eigentlichen oder tiefer liegenden Kriegsursachen. Damit hat er es geschafft, Trump von seiner Forderung nach einem bedingungslosen Waffenstillstand als Voraussetzung für weitere Verhandlungen abzubringen.
Und weiter zu bombardieren, militärisch weiter vorzurücken, den Abnutzungskrieg einfach weiterzuführen.
Genau, die Ukraine weiter militärisch massiv unter Druck zu setzen, die Widerstandskraft der ukrainischen Gesellschaft, die Resilienz der ukrainischen Gesellschaft über die Zeit zu zerstören und die eigene militärische Position immer weiter zu verbessern. So gut es eben geht, weil es läuft ja immer noch nicht gut für die russische Seite. Aber ja, das ist tatsächlich die Strategie.
Russland versucht ja, den Eindruck zu vermitteln, es könne den sogenannten Abnutzungskrieg noch ewig weiterführen. Stimmt das aus Ihrer Sicht?
Das stimmt so nicht. Also Russland ist militärisch bei weitem, aber das ist ja ein alter Zopf, ne? Also ich meine, ich finde, man muss dann immer wieder nochmal zurückgehen an den Beginn der Vollinvasion und sich erinnern, mit welchen megalomanen Vorstellungen Putin diesen Krieg begonnen hat. Nämlich mit der Vorstellung, dass man in 5 Tagen Kiew erobert hat und dann eben den Regimewechsel herbeigeführt hat, den man wollte. All das ist brutal gescheitert und Russland befindet sich selbst in einer Abnutzungssituation. Und steht da militärisch etwas besser da als die Ukraine, aber nicht wirklich gut. Und auch wirtschaftlich gibt es Probleme. Es gibt eine Überhitzung, hohe Inflation, die nicht mit dem Rüstungssektor verbundenen wirtschaftlichen Sektoren fallen zurück. Also da gibt es wirklich durchaus Probleme. Aber die russische Seite geht eben davon aus und das bestätigen auch Ökonomen, also Wirtschaftsexperten, die die russische Wirtschaft beobachten, dass solange die Situation so bleibt, wie sie ist und Russland eben auch auf Wirtschaftsbeziehungen mit Drittstaaten weiterbauen kann, wie Indien, wie China etc., dass Russland in der Lage sein wird, in dieser Form zwischen 1 und 2 Jahren in jedem Fall den Krieg weiterzuführen.
Steht Putin eigentlich richtig unter Druck in Russland? Also muss er erreichte Kriegsziele vorweisen, bevor er irgendwas verhandeln könnte?
Also ich denke, Putin steht derzeit nicht unter Druck. Was wir beobachten konnten jetzt in diesen über 3,5 Jahren russischer Vollinvasion in der Ukraine, also es gibt natürlich eine starke innenpolitische Dynamik in den ersten 1,5 Jahren des Krieges, als Russland zwischenzeitlich militärisch ja auch wirklich unter Druck geraten ist, gab es innenpolitischen Druck auf Putin. der wichtigste und für das Regime wahrscheinlich kippeligste Moment dieser Entwicklung war die Meuterei der Wagner-Gruppe. Liegt jetzt auch schon wieder über 2 Jahre zurück, im Juni 2023. Und das alles hatte eben auch zu tun mit der ersten, also mit dem Scheitern dieses Blitzkrieges erstmal, dann mit der ersten sehr erfolgreichen, also im Hinblick auf Gebietsbefreiung, sehr erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive, die lief von Spätsommer 2022 bis in den Herbst 2022, wo wirklich große Gebiete von der russischen Besatzung befreit werden konnten. Und dann ab letztendlich dem Tod von Jewgeni Prigozhin, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein staatlicher Mord war, im August 2023 beobachten wir eine Rekonsolidierung dieses Regimes. Also eine Situation, in der innenpolitisch restabilisiert wird, auch durch massive Repressionen, durchaus auch Repressionen auf Elitenebene, und in der Russland auf dem Schlachtfeld mühsam und langsam, aber dennoch die Überhand gewonnen hat. Ja, also das führt dazu, und dann kam im Frühjahr 2024 diese sogenannte russische Präsidentschaftswahl, in der Putin die nächsten 2 Amtszeiten wahrscheinlich bestätigt bekam. Also wir haben es mit einer Rekonsolidierung zu tun und diese Phase hält an. Und solange Putin, solange das Regime in der Ukraine nicht wirklich unter militärischem Druck gerät, und das zeichnet sich bedauerlicherweise immer noch nicht ab, gehe ich davon aus, dass diese Konsolidierung auch bestehen bleibt. Also es gibt Möglichkeiten, innenpolitischen Druck zu erzeugen, aber ich sehe nicht, dass das im Moment der Fall ist.
Jetzt haben wir eben gesagt, von Friedensverhandlungen keine Spur, Scheinverhandlungen, es gibt keinen Hinweis darauf, dass es irgendwann einen Waffenstillstand geben würde. Was es aber schon gibt, ist diese lebhafte Diskussion, wie denn Schutzgarantien für die Ukraine aussehen könnten. Lavrov hat die Vorstellung, europäische Truppen könnten ein Abkommen, wann auch immer, und eine Situation dann absichern, weit von sich gewiesen. Das würde Russland nicht akzeptieren und hat jetzt ins Spiel gebracht, man könnte das ja mit den 5 ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats machen. Das ist doch auch kein neuer Vorschlag, oder?
Nee, das ist kein neuer Vorschlag und es ist natürlich perfide. Auch das führt wieder zurück auf die bilateralen Waffenstillstandsverhandlungen 2022, als Russland noch hoffte, seine Maximalforderungen einfach direkt gegen die Ukraine durchdrücken zu können. Auch damals hat Russland darauf bestanden, Mitglied in dieser Gruppe der Garantiemächte zu sein, was nichts anderes bedeutet hätte, als dass Russland jede Form von Reaktion auf eine erneute Invasion schlicht und ergreifend hätte blockieren können. China, auch P5, also permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrates, hat sich mittlerweile als konsequenter Unterstützer Russlands in diesem Angriffskrieg erwiesen. Also das wäre aus ukrainischer Perspektive überhaupt keine Hilfe, wenn China Garantie macht würde. Und das hat die ukrainische Seite jetzt auch gerade noch einmal klargemacht. Also das sind alles Versuche der russischen Seite, genau diese Diskussion über Sicherheitsgarantien zu hijacken im Grunde genommen und zu kontrollieren. Und das führt für die Ukraine komplett in eine Sackgasse. Ja, und auf unserer Seite, finde ich, muss man erstmal sich klar werden, dass Sicherheitsgarantien ein übergreifender Begriff ist für eine Reihe von Elementen, die wichtig sind. Dazu zählt die Ertüchtigung der ukrainischen Streitkräfte im laufenden Krieg für die Verteidigung, aber auch perspektivisch mit Blick auf den Aufbau eines glaubhaften Abschreckungspotenzials. Das ist genau entgegengesetzt dem, was Russland fordert, nämlich eine Entmilitarisierung der Ukraine. Dazu zählen auch, perspektivisch Friedenstruppen und Absicherungstruppen, wenn es irgendwann tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommen sollte. Dazu zählt der Aufbau eines glaubwürdigen europäischen Abschreckungspotenzials, ganz wichtig. Dazu zählen dann am Rande auch Elemente wie der EU-Beitrittsprozess der Ukraine. Aus meiner Sicht muss dazu auch zählen eine weitere Annäherung der Ukraine an die NATO. Also ich bin weiterhin der Meinung, dass der Ukraine die NATO-Perspektive nicht verweigert werden kann. Das sind alles Elemente, die wir diskutieren unter dem Label Sicherheitsgarantien. Und was jetzt passiert ist, nach diesen beiden sogenannten Gipfeltreffen, ist, dass die europäische Debatte sich fokussiert auf ein einziges Element. Und das sind diese sogenannten Friedenstruppen. Und das ist aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, ein komplettes Nebengleis. Ja, weil wir keine Ahnung haben. Wir gehen nicht auf einen Waffenstillstand zu. Im Moment, ich will gar nicht erst anfangen, von Frieden zu reden. Und gleichzeitig fokussieren wir uns fast schon obsessiv in der Debatte auf die Frage von Friedenstruppen. Wir haben keine Ahnung, welche Parameter am Ende, wenn es überhaupt zu einem Waffenstillstand kommt, bestehen werden, dafür, wie Friedenstruppen dann aufgebaut werden können. Ja, also aus meiner Sicht geht da jetzt wahnsinnig viel Energie und Zeit rein in eine Debatte, die überhaupt nicht aktuell ist, die auf rein theoretischem Niveau geführt wird und die natürlich wieder ganz im russischen Sinne ist. Denn das ist eine zwangsläufig kontroverse Debatte, in der die Positionen vor allen Dingen auch in den europäischen Staaten, auch in Deutschland auseinanderfallen. Aus russischer Perspektive ganz wunderbar, weil es eben die europäische Kohärenz weiter schwächt.
Also aus russischer Sicht kann ich vermuten, die sitzen im Kreml und gucken sich das genüsslich an, wie hier gestritten wird. Gleichzeitig ist es wirklich zu früh, über Bodentruppen und Sicherheitsgarantien zu reden. Irgendwann wird es ja so kommen, wie lange auch immer das noch dauern mag. Und da muss man doch vorbereitet sein und braucht ja auch Zeit, um zu organisieren, was dann gebraucht wird.
Ich bin völlig d'accord mit Ihnen, wenn es um die Frage der Vorbereitung geht. Das wird sowieso schon seit einiger Zeit getan. Fachleute kümmern sich eben um Fragen wie, welche Stärke müssten unter diesen und jenen Bedingungen Friedenstruppen haben, wie sieht es mit der Rotation aus, wie müsste das abgesichert sein, etc. Also ich habe überhaupt nichts gegen strategische Vorbereitungsdiskussionen. Nur die Diskussion, die wir jetzt haben im öffentlichen Raum, ist aus meiner Sicht substanzlos und geht dann eben auch in Bereiche wie, dass deutsche Politiker dann zum Beispiel sagen, auf gar keinen Fall dürfen deutsche Truppen in der Ukraine kämpfen. Also ich glaube, Herr Kretschmer hat das vor einigen Tagen so geäußert und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht eine völlig fehlgeleitete Diskussion, die der Ukraine schadet, die uns schadet und die Russland im Endeffekt hilft in einer Situation, die für Russland, also der Punkt ist ja, Russland hat in Alaska einen Erfolg erzielt. Das Treffen in Washington am Montag hat diesen Erfolg wieder etwas eingeschränkt, hat einen Schatten darüber geworfen. Und Russland wird jetzt weiter lavieren. Und während Russland laviert, sind solche Diskussionen, es ist ein wunderbares Mittel für Russland, sozusagen Keile in den europäischen Zusammenhalt zu schieben. Und deswegen sollte man sich wirklich sehr gut überlegen, wie man diese Diskussionen führt. Ich denke auch, dass diese öffentliche und weitgehend substanzlose Diskussion über Friedenstruppen jetzt wegführt von dem, was eigentlich relevant ist, weil ich eben davon ausgehe, dass kein Waffenstillstand bevorsteht. Und das ist die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Invasion. Das sollte eigentlich weiterhin der Fokus sein. Und die Friedenstruppendebatte führt davon ziemlich weit weg.
Trotzdem eine letzte Frage dazu. Wenn Deutschland sich im Moment sichtbar bemüht, eine Art Führungsrolle einzunehmen, auch in der Koalition der Willigen, an der Seite der Ukraine, käme Deutschland denn umhin, sich an Bodentruppen zu beteiligen, zu welchem Zeitpunkt auch immer und wenn das in ein paar Jahren ist?
Nein, und ich denke, auf dieser Ebene finde ich es auch wichtig, dass wir uns darüber klar werden, dass sowas nötig werden kann. Ja. Aber ich sage es nochmal, es hat aus meiner Sicht keinen Sinn, jetzt so zu tun, als stünde ein Waffenstillstand kurz bevor oder gar ein Friedensschluss. Völlig außerirdisch, diese Behauptung. Und man müsse sich jetzt konkret Gedanken machen, wie das ausgestaltet werden muss. Das ist einfach nicht richtig. Es befreit uns natürlich nicht von der prinzipiellen Frage, muss Deutschland einen Beitrag leisten, wenn das perspektivisch irgendwann, wenn dieser Fall eintreten sollte.
Frau Fischer, vielen Dank für Ihre offenen Worte und Ihre Einschätzung. Danke.
Ich danke Ihnen.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik und das alles wie immer bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Astrid Korall
und Stefan Niemann. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wirtschaft betrifft uns alle, das ist klar. Aber versteht ihr immer, was dahinter steckt? Warum könnte Donald Trump die ganze Welt in eine Wirtschaftskrise reißen? Was steckt hinter dem Hype um TikTok Shop? Und wie zockte ein Influencer seine Fans im Immobiliengeschäft ab?
Im Ergebnis gab es einfach zahlreiche Vorwürfe. Die reichten dann von völlig überteuerten Immobilien über hochriskante Finanzierung und mutmaßlich verdeckte Provision.
Hi, ich bin Astrid Kühn aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen hoste ich den Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Dort bringen wir euch Themen kompakt auf den Punkt. Jeden Werktag gegen 16 Uhr. Natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine neue Folge verpassen.